Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Auch nicht nett von euch, echt. In volle Glänze, in volle Montur heute. Raul, der wird gleich noch uns was dazu erzählen. Aber erstmal hallo Jim.
Hallo.
Hallo Raul.
Hallo.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, guten Tag. Das war's, mehr muss man auch nicht immer sagen. Heute haben wir nochmal das Privileg und die Ehre von Raul eine Folge zu haben.
Oh. Ja, ah,
da ist er.
I hear the angels come.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also, worum geht es denn heute bei dir?
Wofür bin ich denn bekannt? Was hat denn nochmal vor kurzem der Uli und der Horst uns eine Leserzuschrift geschickt?
Für deine Lasagne?
diese ausufernden Instrumentaltitel.
ja, auch.
Hip-Hop.
Und okay. Heavy Metal, hast du gesagt. Ja.
Ich bin sehr selbst schuld. Okay, ich fange nochmal von vorne an. Jedenfalls liebe Grüße an Olli und Horst auch.
Horst, die, ja, ja. Danke nochmal.
Treue Fans von uns sind, nur ihre Leserzuschriften teilweise unter aller Sau.
Ja, also.
Was?
Unverschämt. Nein. Jedenfalls, wir fangen an. Also die Leute, die unseren Podcast hören, den hören sie ja auch, weil wir so wahnsinnig lustig sind.
Das auch.
Oder?
Das auch auf jeden Fall.
Zumindest manchmal. Nein. Aber ich mache mit euch eine Zeitreise. Und zwar,
oha,
es geht in eins meiner Lieblingsjahrzehnte. Und zwar in das Jahrzehnt, wo Jim und Raul geboren wurden, nämlich die 60er Jahre. Und ich rede über eins der großen, wichtigen Musikfestivals aller Zeiten eigentlich. Und es geht nicht um Woodstock.
Also welche Jahrgang nochmal?
Wir sind in Kalifornien.
Wir sind in Kalifornien.
Welche Jahrgang nochmal seid ihr geboren?
Wir sind 66, 67.
Gib's uns nur.
und zwar gehen wir in dein Geburtsjahr.
Ja.
Wir gehen in, du wirst schon wissen, worum es geht, ja? Ja. Er nickt schon.
Ich möchte Eric Burdon hören.
Ja, sehr gut. Himmel, Jim, du bist gut, ja. Aber du weißt es auch, ne? Ja.
Ich fürchte und schon.
Wir gehen tatsächlich in das Jahr 1967, in den Sommer 1967.
Oha.
Wir gehen in den Summer of Love.
Toll.
Ja,
so. Da genau. Kannst du gar nicht mitreden da aus Frankreich oder wo du herkommst.
Liebe kennen wir uns aus. Also ja,
das genau. Stimmt.
Und zwar, alle reden über Woodstock, ich rede nicht über Woodstock, ich rede über ein Festival, was zwei Jahre eben, Woodstock 69 August, mein Festival, nämlich das sogenannte Monterey Pop Festival,
oha,
im Juni 1967 in Kalifornien, in dem klitzekleinen Ort Monterey-Fest stattgefunden hat. Monterey ungefähr so groß wie Rheinbach, ne? Einwohnerzahl um die 30.000.
Rheinbach kennt auch jeder.
liegt aber ähnlich spektakulär wie Rheinbach.
Also wir sind hier im südlichen Rheinland, um es nochmal klar und deutlich zu machen. Und das Monterey Pop Festival gilt als das, und hier zitiere ich Monterey, als das Monument des Summer of Love. Gilt für viele als das erste richtige Pop-Festival. Und es ist unter anderem deswegen in die Musikannalen eingegangen, Stefan, weil dort zum allerersten Mal Künstler wie Jimi Hendrix, Janis Joplin oder The Who zu Weltstars wurden. Die haben also, da tatsächlich ihren...
Pop-Festival.
Ja, es wird tatsächlich als Pop-Festival benannt, obwohl es sehr viel mehr mit Rock und Blues zu tun hatte.
Okay.
Das ist vielleicht einer der interessanten Sachen und skurrilen Sachen über dieses Festival. Wo befinden wir uns? Sommer 67, Summer of Love. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite tobte in Vietnam der Krieg. Und das führte dazu, dass... Ich nehme mal an, das war auch einer der Auslöser, dass die Gegenkultur, die sich stark gegen die mit Gesellschaftskritik aufgestellt hat, die jungen Menschen, alle auch nach dem Krieg geboren und hatten die Schnauze voll von Krieg, die sich da zusammengefunden haben und dann unter dem Label Hippie-Kultur für Furore gesorgt haben. Und die erste Frage, die man sich vielleicht stellt, wenn man eben, haben wir über Rheinbach gesprochen, kann sich jemand ein großes Musikfestival in Rheinbach vorstellen? Jim lacht schon, du überlegst.
Theoretisch schon.
Theoretisch schon. Wieso denn ausgerechnet in Monterey? Das hat einen ganz konkreten Grund gehabt. Es gab nämlich im Jahr 58, also knapp seit 9 Jahren davor, das berühmte Monterey Jazz Festival und galt so als Hochkulturereignis und hatte ein riesengroßes Renommee. Viele bekannte Jazzkünstler sind da aufgetreten. Und dann kam ein Amateurfotograf mit dem Namen Alan Pariser oder Pariser, wie man ihn auch immer ausspricht, auf die Idee, lass uns doch so etwas auch für die Rockmusik machen. Die Rockmusik mittlerweile eine Kunstform, die dem Jazz ebenbürtig ist und die braucht auch eine gleiche Plattform und das lass uns bitte schön auch in Monterey machen. Und er hat dann tatsächlich über Umwege Derek Taylor kontaktiert. Derek Taylor kennt vielleicht einige als Ex-Pressemann von den Beatles. Zum Jahr 67 war es nicht, aber am Anfang der Beatlemania war er der Pressemann der Beatles. Und hat ihm von seiner Idee erzählt. Derek Taylor, ein schlauer Fuchs, hat sofort das Potenzial dahinter erkannt, hat dem Pariser die Rechte daran abgekauft und in dem Moment verschwindet der Name wieder aus der Musikgeschichte und wird auch in diesem Podcast nicht mehr vorkommen.
Oh.
Also, das heißt tatsächlich, dann hat Derek Taylor Kontakt aufgenommen mit Lou Adler. Und John Phillips. John Phillips kennt man vielleicht als einer der Köpfe von The Mamas and the Papas. Stefan guckt mich die ganze Zeit.
Ja, ja.
Großen
Augen.
Klar. Mamas and the
California
Papas.
Dreaming.
Ja, ja, California, genau. Und die beiden, die drei mittlerweile haben sofort erkannt, ja, das machen wir. Wir machen ein Monterey Pop Festival und holen die ganze Top of the Pop Stars der damaligen Musikszene nach Monterey. Ihnen war sofort klar, das können sie sich nicht leisten. Bezahlen können sie die Leute nicht, aber dann sind sie auf den Trick gekommen, wir machen einfach ein Wohltätigkeitsfestival daraus. So. Und dann treten die alle ohne Gage auf. Clever, ne? Und es hat auch funktioniert. Es hat auch funktioniert.
Und welcher Wohltätigkeitszweck war da?
Stand
gemeint?
In keinem Wikipedia-Eintrag, den ich gefunden habe dazu.
Um das Haus des Veranstalters zu vergrößern.
Ja, ja, ja. Jedenfalls, sie sind dann aktiv geworden und kurze Zeit später hatten sie in dem Organisationskomitee für dieses Festival solche Namen wie Andrew Locke Oldham, damals Produzent, Manager der frühen Rolling Stones. Also ohne ihn wären die Rolling Stones wahrscheinlich nichts geworden. Nachdem er dann die Stones verlassen hat, oder er wurde gegangen quasi in den späten 60ern, hat man von ihm auch nicht mehr viel gehört. Komischerweise auch eine ganz interessante Figur. Dann ein gewisser Paul McCartney. Dann haben wir auch einen gewissen Mick Jagger, Donovan, Beach Boy, Brian Wilson. Die waren alle in diesem Organisationskomitee drin und haben dieses Festival zusammen geplant. Also sehr viel größere Namen hätte man damals nicht bekommen können. Und dann haben sie noch mit ABC, dem Fernsehsender, einen Vertrag über die Verfilmung dieses Events abgeschlossen. Auch nicht unclever. Und haben dort einen Dokumentarfilmer verpflichten können, der einen legendären Ruf besitzt, auch heute noch, nämlich D.A. Pennebaker. Woher kennt man D.A. Pennebaker? Er hat zum Beispiel was gemacht mit Bob Dylan in den 70ern, Ziggy Stardust-Dokumentation. Er hat dem berühmten Film von Bob Dylan Don't Look Back produziert. Das ist über seine, glaube ich, erste Reise nach Großbritannien, Schwarz-Weiß-Doku, legendär, mit ihm und John Lennon hinten in einem Taxi, glaube ich, unterwegs und machen da irgendwelche Witze. Und er ist der Schöpfer des berühmten Bob Dylan-Videos Subterranean Homesick Blues. Was ist das denn? Was ist das, wenn ich euch sage, dass in diesem Video sieht man Bob Dylan, wie er sein Lied, seinen Song singt und dann jeweils die Textzeilen auf einem Stück Blatt Papier hat und die dann jeweils immer wegwirft. Dieses habt ihr bestimmt vor Auge, und das ist unzählige Male, Dutzend Male von anderen Künstlern in der Rock- und Pop-Geschichte später dann aufgenommen worden. Das ist alles der Schöpfer D.A. Pennebaker, der übrigens, wie ich vor kurzem lernen durfte, auch über das Toronto Festival, wo John Lennon später im Jahr 69 mit Eric Clapton und seiner neu formierten Band aufgetreten ist, der hat darüber auch einen Film gedreht, über dieses Konzert. Ja, und wie ging es dann weiter? Man hatte mit dieser Grundidee, wir machen ein Wohltätigkeitsfestival, und mit diesem Organisationskomitee natürlich schon ganz sofort viele Namen mit am Start. Das hat sich eigentlich fast wie alleine dann ergeben. Mamas und Papas, klar, die Beach Boys, Simon und Garfunkel. Dann hatte man Ravi Shankar, der Sitarspieler, der im Jahr zuvor von George Harrison aufgetan wurde, beziehungsweise George Harrison hat ihn durch seine plötzlich entdeckte Vorliebe zur Sitarmusik in die westliche Popkultur hineingeholt. Der ist dort aufgetreten. Dann haben wir The Byrds, Buffalo Springfield, Laura Nyro, über die ich auch schon mal gesprochen habe, Singer-Songwriterin. Das war in der Folge die unüblichen Verdächtigen. Da ist sie aufgetreten. Otis Redding, Electric Flag, Butterfield Blues Band und Hugh Masekela ist ein südafrikanischer Jazz-Trompeter gewesen. Auch sehr berühmt, sehr wichtig, der tatsächlich dort dann auch auftreten sollte. Und ganz zum Schluss haben ein gewisser McCartney und Luke Oldham gesagt, wir haben noch zwei Acts, die sind bei uns im Moment in Großbritannien riesengroß, die könntet ihr auch noch bringen. In USA komplett unbekannt, und es handelt sich um zwei Namen, die einen nennen sich The Who und die anderen nennen sich The Jimi Hendrix Experience. Ja, und die Amerikaner haben gesagt, okay, wenn ihr die gut findet, dann holt die mal, keine Ahnung. Wahnsinn, ne? Ja. Und dann fing das Ganze tatsächlich an. Es wurde konkret zwischen dem 16. und 18. Juni 1967. Und damit wir jetzt alle so ein bisschen in die Stimmung kommen, hören wir unseren ersten Musiktitel von dem Scott McKenzie, der damals auch aufgetreten ist. Ein, denke ich, One-Hit-Wonder, kann man sagen, mit seinem größten, wichtigsten Hit, den ich immer noch toll finde. Der heißt San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear Stefan, kanntest du? Kannst
ja.
du, ne?
Ja, okay. Ja, gut. Er sagt just asking. Ja. Er sagt
nein,
ja.
aber also, und tatsächlich ist es eine gute Idee, glaube ich, dieses Stück zu spielen, um diese Stimmung. Also, ja. das ist auch, dieses Stück ist extrem amerikanisch, nicht unbedingt in der Musik, sondern in der Art und Weise, wie es wie Amerika vorgestellt wird. Ne? Also, es gibt ist ein großes Land, San Francisco. Mhm. ist ein anderer Staat als New York oder Seattle und ich glaube, das kann man sich vorstellen, wenn man da gerade ankommt, also tatsächlich ne, in Kalifornien. Ja. Sehr schön, ja. Klar. Also,
das in einer gewissen Weise ja eine Ikone der Zeit. Steckt dir ein paar Haare in die Haare, Entschuldigung, steckt dir ein paar Blumen in die Haare. Ich könnte mir vielleicht auch ein paar Haare in die Haare stecken. Aber also mancher mag es schmalzig, ich finde es in einer gewissen Weise zeitlos und unkaputtbar. Und wir haben hier wieder unsere Kopfhörerchen auf und ordentlich Lautstärke drauf und dann merkt man, das ist auch eine ganz interessante Produktion.
Ja.
Passiert eine Menge, Sitar zupft noch mit, also alles gut.
Mhm. Alles gut bisher, ne?
Sehr schön.
Es wird noch besser.
Oh.
Ja, was passierte dann? Dann hagelte es Absagen. Hauptattraktion des dritten Abends sollten sein The Beach Boys.
Mit Brian Wilson. Haben abgesagt.
Einen Tag vorher. Einen Tag vorher, sagt Brian Wilson. Oh no, sorry, I don't feel like it. Was auch immer.
Hat ihm das irgendwie geschadet?
Das ist eine gute Frage. Auf Woodstock sind sie ja auch nicht aufgetreten. Gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass die Beach Boys seitdem nicht mehr top of the Act waren. Die haben in den wichtigen Festivals keine Rolle mehr gespielt. Ich würde mal sagen, also wenn du mich jetzt so direkt fragst, würde ich sagen, ja.
Und man muss auch dieses Festival in einen ganz besonderen Zeitrahmen bringen. Ja. Das ist nicht wie heute. Ich meine, heute ist Musik, glaube ich, zugänglich. Dort war es so ein Festival für Leute aus Amerika. Ne? Die Gelegenheit wirklich auch, du hast gerade gemeint, auch Musik aus Großbritannien kennenzulernen. Ja, aber das war ein ganz klarer Spot, wo man auf jeden Fall Musik auf einmal wahrnehmen konnte.
Ne? Ja, eben. Und es war eins der ersten, wenn nicht sogar das erste dieser Art. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen.
Deshalb finde ich auch gut, dass du es spielst, weil nehmen wir es mal als einen wichtigen Auftakt und Woodstock dann als Abgesang. Aber wird viel zu wenig drüber gesprochen. Es gibt, glaube ich, ich hätte auf Arte mal eine Doku drüber gesehen, aber letztlich hat Woodstock einen Stellenwert, den ich musikalisch im Vergleich zu Monterey nicht verstehen kann.
Ah, interessant. Okay, interessant. Ja, ich mach mal weiter. Wir sind bei den Absagen. Die Beatles, was haben die Beatles wohl gesagt? Die Beatles haben gesagt, ach nee, wir spielen ja eigentlich nicht mehr live. Okay, und was ja auch stimmte, weil George Harrison die Schnauze voll hatte. Beatles, und dann die Stones haben auch gesagt, ach nee, ist doch Kalifornien sehr weit weg. Nee, geht gerade nicht. Stones waren dann auch von keine Rede mehr davon. Dann jemand, den ihr vielleicht kennt als einer der Köpfe von Buffalo Springfield.
Neil Young.
Genau, Neil Young. Neil Young, nee, ich habe keinen Bock. Neil Young und Buffalo Springfield sind aufgetreten.
Ohne ihn.
Ohne ihn, wer hat ihn ersetzt? David Crosby.
So.
David Crosby hat ihn ersetzt, der damals noch Teil der Birds war. Und der hat gesagt,
und zwar so.
Ja, genau. Und David Crosby, das sieht man auch wunderbar in diesem D.A. Pennebaker-Film, war ziemlich durchgeknallt. Der auf der Bühne war zu mit Drogen und der hat dann angefangen, die Politiker zu beschimpfen und hat Hasstiraden. War ein sehr absolut peinlicher Auftritt von ihm.
Oh, ist diese Festival in der Geschichte geblieben für seinen...
Gott sei Dank nicht, das wird heute kaum erwähnt, außer in diesem Podcast.
Ach so.
Gut, ne? Ja. Nein, das ist schon einer der Meilensteine.
Ist ein Happy Hand. Happy End.
Ja, happy Hand with a Happy End. Genau. Und dann waren noch tatsächlich die Kings auch...
Abgesagt,
die Kings haben nicht abgesagt, die Kings haben eine andere Problem gehabt, die kriegten kein Visum.
Drogen?
Ich weiß es nicht genau, ich bin kein großer Kings-Fan, aber ich glaube, die Kings hatten in der Tournee davor Probleme tatsächlich bekommen mit der Musikgewerkschaft, weil sie sich an die Vorgaben der Musikgewerkschaft nicht gehalten haben, haben gesagt, da scheißen wir drauf, und dann haben die, war für sie USA erstmal, ich glaube, für eine lange Zeit tot. Die konnten, deswegen sind, reden vielleicht viele auch heute nur von The Who und The Beatles und den Stones, aber The Kings sind, ich meine, sie sind auf gewisser Weise auch extrem britisch, ne? Dem muss man schon sagen.
Ich wollte gerade sagen, in England sind die natürlich immer groß gewesen, auch mit ihren ja vielfach unbekannten Sachen hier und die ganzen Psychedelic-Sachen, die später kamen.
Ja.
Aber ja, wusste ich gar nicht.
Ja, interessant. Dann noch Mr. Donovan, auch kein Visum, weil er, was immer das heißt, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte. Was heißt das denn? Wir können es uns denken. Ne? Also, der durfte auch nicht auftreten. Und Cream haben tatsächlich gesagt, wir haben was Besseres vor. Cream stand auch auf der Liste, auch abgesagt. Also, wir haben 8 große Acts, die harte nicht gekommen. Harter Schlag, aber trotzdem ist das Festival wunderbar geworden. Das ist auch so toll an dieser, an dem Monterey Pop.
Eine schöne Festival. Weihnachtsgeschichte.
Ja, nämlich es gab Alternativen.
Das hat auch geschneit? Das war Newly.
Ja, es hat nicht
geschneit. Kalifornien sowieso nicht.
Und zwar tatsächlich dann, warum ist das Festival trotzdem bekannt geworden? Weil zum Beispiel die komplette, die wichtigsten Vertreter der San Francisco Musikszene dort aufgetreten sind. Bekanntesten Jefferson Airplane. Jefferson Airplane, für die, die jetzt schnell googeln müssen, bekannt durch 2 Überhits, White Rabbit, also nicht White, sondern White Rabbit und Somebody to Love, übrigens später auch riesengroß und sehr dominant im Woodstock-Film. Da sind die auch aufgetreten in Woodstock und da hat eigentlich ihre Karriere richtig Schwung nochmal aufgenommen. Aber sie waren auch schon beim Monterey Pop Festival dabei. Dann haben wir noch so Bands wie, ich weiß nicht, wer sie kennt, Grateful Dead. Das war ein Scherz. Ja, okay. Aber jetzt wird's spannend. Quicksilver Messenger Service. Jim kennt sie. Das ist schon eher Nerdwissen.
Das ist überhaupt kein Nerdwissen. Okay, das ist eine ultra bekannte Gruppe aus den 60ern.
Okay, ja, wollte ich auch sagen.
Dann haben wir noch einen Country Joe.
And the Fish, einer der wichtigsten Gegner gegen die
Vietnamkrieg-Geschichten.
Wow. Super wichtige Songs dagegen gemacht.
Dann haben wir noch jemanden, der damals komplett unbekannt war, mit dem sehr unauffälligen Namen Steve Miller. Dort aufgetreten. Sieht man auch in den D.A. Pennebaker-Film wunderbar. Jeweils natürlich immer nur 1-2 Songs, aber nicht mehr. Und dann, ja, dann haben wir noch Moby Grape, auch eher Nerd. Jim auch, ja.
Nein, das ist alles West Coast-Kram.
Genau.
Ganz wichtig.
Die Moby Grape sind und an Stefan deswegen, ich versuche eine Reaktion von dir irgendwie zu bekommen.
Ich muss hier, es ist einige, ein großer Informationsfußball gerade hier.
Moby Grape, Jim wird mich korrigieren, wenn ich scheiße labere, aber haben etwas gemacht, was ich glaube danach keiner mehr gemacht hat. Die haben von ihrem Debütalbum, 7 Singles ausgekoppelt gleichzeitig. Und es hat nicht funktioniert.
Ja, gut, also, das ist mir übrigens auch neu.
Ja, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber so ungefähr war es. Gut, ja.
Spielst du auch ein bisschen Musik oder so?
Jetzt kommen wir zum ersten Tag, dem Freitag, den 16. Juni. Angefangen hat das Ganze mit einer Band, die auch eher unbekannt ist. Ich glaube, ob wir sie mal im Podcast hatten. The Association, eine eher unbekannte 60er-Jahre-Band, die eigentlich nicht weiter erwähnt werden sollte. Auch am ersten Tag ist vielleicht spannend der Auftritt ganz am Ende von Simon & Garfunkel, die tatsächlich ein rein Akustikset gespielt haben, zu zweit auf der Bühne mit einer akustischen Gitarre. Auch ganz witzig. Aber worauf ich hinaus will, ist tatsächlich der Auftritt von Eric Burdon and the Animals. Eric Burdon kennt man als Sänger der Animals, riesengroßer Hit House of the Rising Sun, was auch ein Traditional eigentlich war. Es ist keine Original. Ich glaube, Bob Dylan hat den Song auf seinem ersten Album House of the Rising Sun gespielt und die Animals haben dann eine richtige Beat-Nummer draus gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt hatten sich die Animals schon aufgelöst und Eric Burdon And the Animals ist eine Neuformation mit anderen Musikern, natürlich nur mit dem gleichen Sänger Eric Burdon. Und ich möchte jetzt von Eric Burdon tatsächlich nicht einen Auftritt-Song, also Live-Auftritt vorspielen, sondern Eric Burdon hat nämlich was ganz Interessantes gemacht. Er hat nach diesem Monterey Pop Festival sich ins Studio begeben, hat einen Song darüber veröffentlicht. Und diesen Song möchte ich gerne vorspielen. Es gibt übrigens Parallelen zu Woodstock hier, das ist jetzt auch Nerdwissen, nämlich Joni Mitchell hat auch über Woodstock einen Song namens Woodstock aufgenommen. Und es gibt aber einen Unterschied zwischen beiden. Der eine Unterschied ist nämlich der, dass Joni Mitchell gar nicht auf Woodstock war. Die war nämlich in ihrem Hotelzimmer und hat das Ganze beobachtet. Warum? Weil ihr Manager gesagt hat, nee, wenn du da hinfährst, kommst du nicht richtig rechtzeitig zu deinem Fernsehauftritt zurück. Crosby, Stills und Nash waren in Woodstock und waren auch bei dem Fernsehauftritt. Die haben es geschafft. Aber gut, okay, wir reden hier nicht über Woodstock, sondern wir reden über Monterey.
Hubschrauber ist wahrscheinlich da.
Ja, genau das. Hören tatsächlich jetzt in den Eric Burdon and the Animals Song Monterey rein. Der ist ganz witzig, weil er in dem Stück, was wir jetzt hören, sehr genau von dem Popfestival erzählt, wer da alles auftritt. Some of them came and played. Others give flowers away. Yes, they did. Smile upon the crowd, their music being born to blow. Children dance night and day, religion was being born down in Monterey. The birds and the airplane did fly. Oh, Ravi Shankar's music made me cry. The hoop exploded into fire and light. Hugh Masekela's music was black as night.
Ja, also war schon immer ein Song, den ich super fand. Und einmal mehr zeigt, was er für eine tolle Stimme hatte.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr, sehr volle, ich meine, war er nicht Engländer?
Er ist noch Engländer, ja.
Er lebt noch?
Yes.
Hallöchen. San Francisco Nights war immer ein Stück, was ich von Eric Burdon and the Animals richtig geliebt habe. Kleine Korrektur zu dir eben, The Association, das war eine ganz passable Vocal Harmony Pop-Truppe, die auch ein gutes Standing hatte da an der Westküste. Die waren nicht umsonst, glaube ich, als Start-Act irgendwie ausgewählt. Ich glaube, so schlecht waren die gar nicht.
Okay, sorry. Also Eric Burdon, Animals ist nicht so meins. Also, ich habe Eric Burdon erstmal schätzen gelernt mit durch seine Zusammenarbeit mit War. Yeah. Also Eric Burdon declares War on Tobacco Road ist ein also da habe ich erstmal wahrgenommen, was das für ein toller Sänger ist, also wirklich. Und dieses Stück hier ist fantastisch, ja.
Ja, also wer genau hingehört hat, das Stück hat schon einiges jetzt vorweg genommen, wer dann noch auftritt. Also wir sind jetzt am zweiten Tag, wir sind am Samstag, den 17. Juni wird eröffnet mit meiner Ansicht nach einer der besten amerikanischen Blues-Rock-Bands, nämlich Kenneth Heat. Direkt danach, ja, der ikonische Auftritt von Janis Joplin mit ihrer Band Big Brother and the Holding Company. Man sagt heutzutage, dass die Band eigentlich höchstens aus höchst mittelmäßigen Musikern bestand, was eigentlich gar keine große Rolle spielt, weil die Janis Joplin eben so absolut überragend war. Und ich selber muss gestehen, mein Beziehung zu Janis Joplin, die ich natürlich auch schon als Kind der 60er und 70er früh kennengelernt habe, immer recht gebrochen war. Ich fand sie nämlich absolut klischeehaft. Ich fand ihre Musik nicht besonders, bis auf die Sache mit dem Mercedes-Benz, übrigens ein Song von Kris Kristofferson, fand ich das immer alles zu viel Klischee, zu viel auf ich weiß nicht, es hat mich einfach nicht großartig gepackt. Ich habe erst in den letzten Jahren erkannt, dass, lieber Stefan, du hast ja mal eine Sendung gemacht über Music Queens und einer der ersten großen, wichtigen Music Queens in der Rockmusik oder wenn nicht sogar die erste wirklich wichtige Rock Queen, wir reden hier nicht von Soul oder Blues, wir reden von Rock, ist Janis Joplin. Janis Joplin hat Wege beschritten, wo viele tausende Frauen nachher durchgegangen sind. Und sie war eine der ersten, die auch so deutlich im Rock stand mit dem, was sie gemacht hat und gesungen hat, die auch in Woodstock aufgetreten ist. Übrigens in Woodstock einen sehr armseligen Auftritt gemacht. Die war komplett bekifft, komplett mit LSD zu. Das sieht man auch in dem Woodstock-Film sehr gut. Deswegen reden viele Leute nicht über Woodstock und Janis Joplin, weil der Auftritt höchst mittelmäßig war, vorsichtig formuliert. Aber hier im Monterey Pop Festival ihre große, große Sternstunde. Und deswegen steige ich hier auch tatsächlich, jetzt steigen wir direkt ein in das Monterey Pop Festival live mit der Aufnahme Ball and Chain.
Von XTC, oder?
Solo ist ja.
Mir fiel spontan ein Ding Dong, The Witch is Dead. Aber also ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu Janis Joplin. Tolle Energie, auch tatsächlich eine wichtige Vorreiterin und in dem Rock-Kontext irgendwie eine eigene Größe. Aber mit der Stimme habe ich tendenziell Probleme. Das macht sich besonders fest, zum Beispiel an ihrem größten Hit, Piece of My Heart. Wenn man das Original hört von Irma Franklin, der Schwester übrigens von Aretha Franklin, hatte noch andere Schwestern. Dann muss man feststellen, das sind Welten zwischen. Und sie knödelt halt unglaublich hart. Wenn sie nicht knödelt, dann hatte sie eine tolle Rockenergie. Ja. Und das hat man hier jetzt auch im Wechsel gehört. Aber wenn dann irgendwo der Witch-Alarm irgendwie zu groß wurde, dann war das immer over the top und hat für mich das nicht mehr abgeholt. Also ich habe überhaupt nichts gegen schräge Leute und auch schrägen Gesang. Und wie gesagt, die Energie finde ich beeindruckend. Keine Ahnung, wo sie das auch immer hergeholt hat, weil die ja wirklich oft breit war und dann noch da so explodiert, erstaunlich. Aber rein stimmlich arg begrenzt, wie ich finde.
Also ich sehe dieses Bild hier, ne, ich bin das auf Spotify und dann sehe ich das Bild. Also mir ist, ich bin baff, also das ist ein tolles Stück, den ich gar nicht kenne. Ich finde es sowohl von der Musik, ich muss die Stimme gefällt mir sehr gut, auch diese Geschrei, wenn eine Frau sowas zu mir sagen würde, würde ich, Mensch, mein Gott.
Oh. Wir können dich gerne anschreien, wenn du möchtest.
Also die hat mich auf jeden Fall mitgenommen und ich hätte das auch ganz gerne, also ich werde nochmal das zu Ende hören. Ich fand diese Gitarren-Solo da drin fantastisch, also
Ja, also ich, du hast mich da auf jeden Fall was Schönes geschenkt, sag ich mal.
Sehr schön. Janis Joplin war der vorher auch schon im Begriff?
Nee, gar nicht. Also, überhaupt nicht.
Noch so mal. Du bist ja jemand, der die Musik vor allen Dingen so vor den 80ern auch hört, ne?
Ja, überwiegend, eigentlich ausschließlich.
Nein, deswegen, weil wegen Musik-Queens ist die, du bist ja großer Patti Smith-Fan, ne? Darüber hast du ja auch mal eine Folge gemacht.
Nicht direkt über sie, aber ich habe sie in der Sendung
erwähnt. Du hast sie da eingebaut, genau. Aber Janis Joplin ist da noch, also durch meine Wahrnehmung eine andere Hausnummer, was die Bedeutung, Etablierung von Rocksängerinnen in die Rockmusik eingeht. Also da hat sie ihren Platz, ganz klar. Aber Jim und ich sind keine großen Fans. Wahrscheinlich auch aus den ähnlichen Gründen. Ne?
Ja, weil es zu der gleichen Zeit eben so viele andere tolle Stimmen gab und auch im rockigen Kontext oder auch die ersten Funkadelic-Sachen, wo Frauen gesungen haben.
Ja, das war
das
später.
Einfach ganz anderen.
Das war alles später.
70, okay,
wir das sind ist hier nicht 67. So. Die drei Jahre sind ganz entscheidend.
Okay, da hast du recht, das stimmt. Okay. Aber ich könnte jetzt noch ein paar rausfummeln, aber also ich will auch nicht missverstanden werden. Ich kann das verstehen, wenn sie eine große Fanbase hatte. Mhm. Aber ich fand immer dann, wenn sie schwarz klingen wollte, dann war es over the top. Okay. Und das hat es gar nicht gebraucht. Ja. Sondern hätte einfach ihre Stimme normal durchziehen sollen. Und ja, gut.
Also Janis Joplin übrigens, ich hoffe, du wirst jetzt nicht traurig, aber Janis Joplin ist ähnlich wie die zwei anderen großen Köpfe, Hendrix und Morrison, 71 an einer Überdosis. Und ein Hotelzimmer, also gerade, glaube ich, kurz vor Fertigstellen ihres ersten Solo-Albums. Ne? Also ganz dämlich einfach. Ich meine, das Album heißt Pearl und ist danach trotzdem erschienen.
Ist die Zeit, ne? Also ich finde, die sagt mit ihrer Musik was Besonderes aus. Also klar, das ist musikalisch nicht mehr unbedingt sehr gut, aber ich finde, die hat bei mir auf jeden Fall was getroffen.
Schön. Also hat es Sinn gemacht, diese Folge
zu produzieren? Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja.
So, liebe Hörerinnen und Hörer.
Hallo, ich bin dann fertig. So, und zwar am zweiten Tag größtenteils die Protagonisten der San Francisco Scene, die ich eben alle lang und breit erwähnt habe. Und dann zum Schluss haben wir ein bisschen Soul gehabt. Da waren nämlich Booker T and the MGs, dann hatten wir The Marquis und ganz zum Schluss
The God.
The God, yes, okay. The
Otis God. Redding gilt Otis ja Redding. Nachweislich als einer der großen Soul-Stimmen ever.
Otis Redding, einer der größten, besten, auch einer meiner Lieblings-Soul, also des klassischen Soul. Man muss ja immer, ich habe immer Nadine im Hinterkopf mit ihrer Soul-Musik, die sie spielt aus den 70ern. Das ist der klassische 60er-Jahre-Soul. Und das Traurige daran ist, dass, das darf ich hier auch verraten, Otis Redding ein halbes Jahr später bei einem auch blödsinnigen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Ich glaube, die sind auch in den Sturm geraten. Ich weiß es nicht mehr, auf der Rückflug von einem Konzert. Aber Otis Redding hat zumindest an dem Abend in Monterey geleuchtet. Und ich habe mich auch entschieden, hier aus dem Auftritt etwas vorzuspielen, und zwar ein Stück, was wir in der Tat in unserem Podcast schon durchaus mehrfach hatten, und zwar tatsächlich mit der gleichen Band und dem gleichen Song, nämlich Satisfaction von Devo. Und ich möchte euch Satisfaction von Otis Redding vorspielen. Und das Spannende daran ist, auch eine nette Anekdote, Keith Richards hat ja den Riff zu Satisfaction irgendwie geträumt und hat ihn dann nachts auf Audiokassette aufgenommen, ne? Kassettenrekorder gedrückt und hat den dann durchgespielt. Am nächsten Morgen überhaupt nicht gewusst, was ist denn da, der Dingen ist noch an und dann angehört und da war dieser Riff drauf. Und Keith Richards hat mal angeblich in einem Interview gesagt, eigentlich war das gar kein, für mich kein Gitarrenriff, sondern es sollte durch Bläser gespielt werden, als Bläserriff sozusagen.
So ein typischer Redding-Background dann, ne?
Ja, genau. Und Otis Redding hat das gemacht. Und die hört man jetzt. Nur, der Gitarrenriff wird nicht von Bläsern gespielt, sondern die Bläser spielen anderweitig eine ganz wichtige Rolle. Und das hören wir uns jetzt mal an. Super coole Energie. Es gibt eine tolle Studiofassung auch von dem Stück, aber das stellt man sich jetzt nochmal gewaltiger vor auf der Bühne, wenn der da abgeht mit seinen ganzen Leuten und dem ganzen auch Lasersatz.
Auch im D.A. Pennebaker-Film super eingefangen übrigens.
Ja, sehr gut. Und kurz nochmal zu Nadine. Also das ist auch noch Nadines Musik. Also 60er ist sie noch voll dabei, glaube ich.
Entschuldigung, Nadine.
Aber egal. Ja gut, Redding, das ist so eine ganz eigenwillige, energetische Phrasierung gehabt und auch eine tolle Stimme einfach, die jetzt in den Studiofassungen fast noch besser rüberkommt, aber die Energie hätte ich gern mitgenommen auf der Bühne da von
ihr. Ja, also ganz gut, das ist ja, fängt an, also zu Beginn war ich, dachte ich, okay, das ist ja nicht so ganz anders als was man kennt, aber auch da kommt seine eigene Persönlichkeit dadurch und dann wird richtig genial, muss man echt sagen. Ne? Und das ist auch schön, dass du da die Live-Version gespielt hast. Ja. Kann man sich wirklich vorstellen, wie es dort mal gewesen war. Also muss ja unglaublich toll gewesen sein.
Man darf nicht vergessen, dass zu dem Zeitpunkt dieser Song der Stones gerade mal 2 Jahre alt war. Ne?
Oh ja, nicht wie heute. Ja, ja, klar.
Ja, wir kommen zum dritten Tag, zum Sonntag. Der Sonntag, 18. Juni 1967, wurde eröffnet von Ravi Shankar. Und in dem Pennebaker-Film sieht man ihn dann auch, da war es noch, also hell, am Tageshell, ne, vor interessiertem studentischem Publikum, die mit offenen Ohren und Augen angucken, wie er da stundenlang seine Sitarmusik spielt. Das muss man muss es sich angucken. Ich kann das schlecht transportieren.
Shankar gehört übrigens zu den Künstlern, die doch bezahlt wurden, weil er so lange gespielt hat. Und der hat ja da irgendwie, was weiß ich, wie Stunden da rumgezupft.
Ja, ja,
genau. Und Country Joe and the Fish haben irgendwie Geld gekriegt, warum auch immer.
Ah, das wusste ich nicht, aber Country Joe and the Fish haben mich nie großartig. Ja, der Auftritt auf dem Film ist auch ein bisschen weird, der ist mit bemaltem Gesicht und okay. Ich kann nicht alle Künstler vorstellen, ich musste mich leider Gottes auf etwas spezialisieren und das genau, mit dem Geld wollte ich auch sagen. Er hat übrigens dann den Auftritt von The Who am gleichen Abend sich angeguckt und war total entsetzt, wie kann jemand sein Equipment zerstören? Fand er absolut unmöglich, ne? Ja, dann haben wir tatsächlich Blues Project, dann ist wohl noch mal Big Brother in der Holding Company aufgetreten, Buffalo Springfield hatten ja einen Auftritt und dann sagt euch was
Jimmy?
Nein.
Was?
Sagt euch der Monterey Pop Battle was? Ganz interessante Anekdote. An dem Tag standen auf der Setlist The Who und Jimi Hendrix. Und für beide war es wichtig, zuerst vor dem Publikum aufzutreten. Und dann ist Pete Townshend hinter der Bühne auf Jimi Hendrix zugegangen. Jimi Hendrix, wie gesagt, damals noch ein No-Name, außer in London. Jimi Hendrix hatte, wir sind im Sommer 67, sein Debütalbum, glaube ich, Ende 66 rausgebracht. Also der war noch ganz knusprig frisch. Pete Townshend, die Who gab es ja schon was länger und Pete Townshend geht auf den Jimi Hendrix zu und sagt, wir treten zuerst auf, das ist dir klar. Ne? Und Jimi Hendrix sagt, du kleines Licht, du sagst mir nicht, was ich zu tun habe. Pete Townshend was not amused und es drohte eine körperliche Auseinandersetzung zu werden. Dann kam John Phillips von The Mamas and the Papas und sagte, werf doch einfach eine Münze. Lass die Münze entscheiden. Das haben sie gemacht und die Münze hat sich für The Who entschieden. Und deswegen sind The Who als Erster aufgetreten vor Jimi Hendrix an dem Abend. Und The Who haben einen sensationellen Auftritt auch gemacht. Ihr ganzes Equipment
zerstört. Aber heute spielt doch der Superstar erst am Schluss.
Ja, ja, der Headliner ist ja ganz...
Es hat tatsächlich ihn nicht großartig geholfen. Also das war auch ein sensationeller Auftritt. Übrigens auch The Who hier kommen im Woodstock-Film zwei Jahre später auch sensationell rüber. Aber in dem Monterey Pop Festival-Film, kurzer Ausschnitt, trotzdem interessant. Also fand ich eine interessante Anekdote. Jedenfalls danach kam Grateful Dead und dann kam The Jimi Hendrix Experience. Und das ist wohl einer der berühmtesten, bekanntesten, wichtigsten Auftritte, nicht nur von Jimi Hendrix selbst, sondern überhaupt in der gesamten Rockmusik. Erstens mal, weil Jimi Hendrix da seinen Durchbruch geschafft hat. Man sieht in dem Film oft das Publikum da mit staunenden, komplett fassungslos, als insbesondere Jimi Hendrix anfängt, seine Gitarre zu verbrennen. Als letzten Song sitzt er da, zündet seine Stratocaster an. Extrem, ich weiß es nicht, wahnsinnig. Hat ihn unsterblich gemacht.
Er hat seine eigene Messe gefeiert.
Ja, er hat seine eigene Messe gefeiert. Und seitdem ist Jimi Hendrix Kult. Und wenn man Bilder von Jimi Hendrix sieht, dann ist mindestens immer eins von diesem Monterey Pop Festival dabei. Nämlich der kniende Jimi Hendrix vor seiner Stratocaster, der dann so die Hände so in die Höhe hebt und sagt, Flammen, komm, steigt noch höher. Und da das so ein wichtiger, vielleicht sogar der Auftritt im Monterey Pop Festival war, möchte ich gerne diesen Song auch vorspielen. Allerdings nicht das mit der Flamme, sondern wir steigen etwas vorher ein. Und zwar, es war kein Original Jimi Hendrix Titel, sondern es war tatsächlich, von wem der Song ist, wirst du mir jetzt sagen, Jim, es war Wild Thing. Nämlich von, also...
Ich stehe auf dem Schlauch.
Aber kennst Wild Thing...
Wild Thing von den Trucks.
Ja, genau, von den Trucks. Ganz simpler, einfacher... Rocksong, Popsong, Kings, sehr Kings ähnlich und den hat er gespielt. Und da hören wir jetzt mal rein. Jimi Hendrix Experience and Wild Thing.
Fehlt noch das Gitarren-Solo.
Ja, das stimmt.
Das Original war schon gut und Hendrix, wenn man den jetzt noch auf der Bühne erlebt hätte, mit seinen damals revolutionären Gitarren-Soli, kommt ja alles irgendwie aus dem Blues, aber völlig anders trotzdem und schon beeindruckend, ja, fantastisch.
Ja, also ich muss sagen, ich finde klar, so Gitarre spielen ist nicht nur in der Zeit, sondern heute immer noch wirklich faszinierend. Seine Stimme hat mich nie wirklich mitgenommen, muss ich sagen. Klar, ich meine, und das ist auch eine, kann man sich wirklich vorstellen, das muss ja unglaublich gewesen sein, ihn so zu erleben. Ne? Ich meine, das muss ja, diese Musik kannten diese Menschen dort auch gar nicht. Ne?
Also Electric Ladyland, eine Platte, die, glaube ich, Raul gar nicht so toll findet, da zeigt er, also nehmen wir mal die Version All Along the Watchtower, Bob Dylan Cover.
Das ist jetzt fies, ja.
Die Stimme ist unfassbar gut, die er da spielt und was er dann da auf der Gitarre zaubert, wobei er da auch höchstwahrscheinlich 40 Einspielungen gemacht hat, bis sie das dann so zusammengeschnitten haben, dass es mit den Echo, Hall, was weiß ich, wie da alles super geklappt hat. Es ist sensationell gewesen für die Zeit. Und auch diese ganzen langen, trippigen, völlig hypnotischen Stücke finde ich natürlich super. Ja, aber das war dann ein Jahr später. Und hier hat er mal in den USA gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, aber das kriegst du jetzt über diesen Ausschnitt nur bedingt mit.
Ja, ja. Ja, wir geben, was sagen wir immer, Jim, in unserem Podcast? Wir geben nur Anreize. Wir zeigen euch die Richtung und hoffe, wir fangen an. Genau. Wie gesagt, Stefan hat heute Janis Joplin entdeckt. Das ist doch schon mal super.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist doch schon mal toll. Das macht mich auch sehr stolz und froh.
So, und jetzt fehlen
uns die Worte. Wir haben sie gerade geküsst.
Ich war sprachlos.
Nein, das finde ich ganz toll. Und zwar, das war der absolute Höhepunkt dieser drei Tage. Die Musik später ist eben auch durch viele Live-Mitschnitte und Veröffentlichungen auf Langspielplatten und noch und nöcher. Den ganzen Jimi Hendrix-Auftritt gibt es auch als DVD, als eigener Film. Also der D.A. Pennebaker hat damit viel Geld gemacht. Und eine Wiederholung des Monterey Pop Festivals gab es nicht.
Warum nicht? Weil.
Sonst hätte man Gagen zahlen müssen.
Durchaus auch, aber es gab noch einen sehr viel banaleren Grund. Die Stadtverwaltung hat gesagt, nö, nicht nochmal.
Oh.
Nicht nochmal dieser Dreck.
Wie viel waren denn da, weiß man das?
Ja, bis zu 90.000 über drei Tage. Ja, Wahnsinn, ne? Und insofern kann man heutzutage, ich komme jetzt zu einem Fazit, sagen, dass das Monterey Pop Festival, es heißt konkret, Monterey International Pop Festival, so heißt das Ding, gilt als die Mutter aller Rock-Festivals, als erste Herschau der jungen Rockmusik und Höhepunkt des Summer of Love.
Klingt ein bisschen wie ein Text auf einer Hör-zu-Platte, die ich zu Jimi Hendrix habe, der Schmerzensmann und so weiter.
Und ich war noch nicht fertig. Und als musikalischer Auftakt zur sogenannten Hippie-Kultur. Flower Power, Love and Peace und insgesamt, wie gesagt, zwischen 50.000 und 90.000 Besucher auf diesem. Das war so ein großes Gelände, sieht man auch in dem Film. Habe ich den Film schon erwähnt?
Ja, ja.
Gab es eigentlich einen Film?
Vielleicht noch für dich, lieber Stefan, und du weißt, ich denke immer an dich,
also das weiß ich.
Bei der Produktion dieser Folgen, gab es noch eine kleine Fußnote, nämlich, es hatte dort ein Erfinder, ein Tüftler, einen Stand und hat dort sein Gerät vorgestellt. Und dieser Tüftler nannte sich Robert Moog.
Oh, echt?
Yes. Und dadurch sind viele auf den, wie nennt sich das Gerät jetzt?
Moog
Synthesizer.
Mini-Moog. Oder? Mini-Moog.
Genau, also bis dahin
aufmerksam geworden.
Synthesizer Freaks.
Ja.
Es gab Modular-Synthesizer schon. Riesenteile. Der Mini-Moog, also das ist ein das wird amerikanisch ausgesprochen, nicht Mini-Moog, sondern Mini-Moog war die Revolution, also einen Synthesizer zu haben, was man transportieren kann und so bespielt werden kann, dass man nicht mit 50.000 Batch-Kabel spielen kann. Und von seinem Sound natürlich revolutionär.
Auch das hat da angefangen und damit wurde dann in der Geschichte der Rockmusik eine weitere Tür aufgestoßen, die aber heute nicht erzählt wird. Vielleicht irgendein anderes Mal.
Mm, toll.
Und damit bin ich am Ende meiner Sendung.
Ja, vielen Dank.
Ja, das war eine schöne Weihnachtsgeschichte. Auch wenn die Leute, die Zuhörerinnen und Zuhörer das nach Weihnachten hören werden, bei uns ist es noch nicht so weit. Vielen Dank dafür.
Nur der Schnee.
Ja, wobei hier
obwohl, vielleicht gab es den ja anderweitig.
Ja, hier in Bukarest geht es aber ordentlich um Sachen.
Ja, ja, tut mir leid.
Ja. Ja, vielen Dank, Raoul, für diese sehr schöne Sendung. Die kann man schön am Kamin am besten hören. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich auch wirklich super viel gehört. Also ich hatte den Namen schon gehört und muss sagen, ich muss auch, für mich ist es, für viele Menschen ist das super bekannt. Für mich ist es eigentlich, muss ich ganz klar gestehen, das ist ganz neu. Und das ist ja interessant. Ich meine, für mich, man lernt ja jedes Mal was. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen. Der Raoul hat das sehr gut zusammengebracht. Ich sage euch einen schönen Abend, guten Morgen, frohe Weihnachten, was noch alles passieren kann. Und wir sagen bis zum nächsten Mal für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.